Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: die Macht von Geschichten.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um ein Phänomen, das wir alle kennen. Wir hören täglich Geschichten, wir erzählen sie uns gegenseitig, wir interpretieren Fakten in Form von Geschichten. Veranstaltungen gleich welcher Art sind soziale Orte des Erzählens und des Lauschens. Und wenn sie die Teilnehmenden berühren, spinnen sie auch selbst einen spannenden Erzählfaden. Womöglich wird die Wirkmacht von Narrativen gerade deshalb unterschätzt, weil sie allgegenwärtig sind. In Romanen und Spielfilmen, in den Abendnachrichten und der Morgenzeitung, in Gerüchten und Verschwörungsmythen, Werbung und politischer Propaganda. Heute möchte ich nachdenken über den Einfluss von Narrativen und wie wir ihn sinnvoll nutzen können in sinnstiftenden Veranstaltungen. Dafür konnte ich einen wunderbaren Gesprächspartner gewinnen. Ilja Trojanow ist einer der bekanntesten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum, ein Weltenwanderer und ein vielfach ausgezeichneter Erzählkünstler, etwa mit dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Heinrich-Böll-Preis. Titel wie »Der Weltensammler«, »Eistau« und »Kampfabsage« wurden Bestseller. Allein seine Lebensstationen lesen sich wie die spannende Geschichte einer Weltreise. In Bulgarien geboren, mit der Familie nach Deutschland geflohen, in Kenia gelebt und als Kosmopolit den Globus bereist und beschrieben. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Ilja.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Ilja, wir wollen heute über utopisches Denken und Erzählen bei Veranstaltungen, aber natürlich auch weit darüber hinaus sprechen. Das ist unser Hauptthema. Ich würde dich gerne zu Beginn was Grundsätzliches fragen. Was würdest du sagen, was macht eine gute Geschichte aus? Eine Geschichte, die uns berührt, die uns beseelt, die uns einfängt?
Naja, du fängst gleich mit der schwierigsten aller Fragen an, zumindest.
Natürlich.
Für einen Erzähler gibt es keine größere Herausforderung. Also jetzt, nachdem ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte versuche, eine Antwort auf diese Frage zu finden, würde ich sagen, das Entscheidende ist das Dialogische. Dass es nicht eine Erzählung ist, die von einer Stimme irgendwie in die Welt hinausposaunt wird, sondern dass tatsächlich in der Geschichte schon angelegt ist, dass andere Menschen, nämlich jene, die zuhören, sie andocken können, dass sie sich hineinfinden können, dass es eine offene Erzählung ist, die, wie du sagst, die Sehnsüchte, die Gefühle, die Bedürfnisse der Menschen, die zuhören, in irgendeiner Weise insofern berücksichtigt, dass sie sich darin wiederfinden oder, wenn sie sich nicht wiederfinden, dass es eine fruchtbare Irritation ist. Das, glaube ich, macht eine gute Erzählung aus.
Das heißt, wenn die Zuhörenden in ihrer Verarbeitung das, dieses Dialogische mit reinbringen, das heißt, dass eine Geschichte in einem je unterschiedlichen sozialen Kontext auch unterschiedlich wirkt und letztlich eine andere Geschichte wird.
Völlig richtig. Ich würde sagen, das ist wie bei einem guten Wein. Je nachdem, mit wem man den Wein trinkt, zu welcher Tageszeit, wie die Umgebung ist, wie die Stimmung ist, die Stimmung in dem Raum. Manchmal kommt man hinein und merkt, hier gab es Ärger, hier gab es, manchmal gibt es auch kontaminierte Räume. Es gibt ja quasi einerseits Genius Loci, andererseits natürlich den Horror eines Ortes. Das heißt, all das spielt hinein. Eine Geschichte ist nicht ein kaltes, statisches Objekt, sondern eine Geschichte ist etwas Organisches, die sich tatsächlich anpasst an die verschiedenen Umstände und die verschiedenen Zusammenhänge.
Ja, und das, finde ich, dockt sehr gut an dieses Thema der Veranstaltung an, weil für mich sind halt Veranstaltungen soziale Orte oder man könnte auch sagen temporäre Gemeinschaften, wenn sie länger dauern. Also wo man temporär mit Menschen eine Gemeinschaft bildet und die Geschichten sich in diesem sozialen Raum ja entfalten. Wir haben ja dieses Labor am Bodensee, Mice Lab heißt das, wo wir lebendige Veranstaltungsformen erforschen. Und da geht es wirklich um die Lebendigkeit. Wir hatten da mal einen Psychologen, der sagte, es gibt so zwei Universalien, wo man alle Menschen, egal welchen Typus, Persönlichkeitstypus und zu allen Zeiten in allen Kulturen kriegt. Das ist das Miteinander spielen ich meine jetzt nicht Computergames, und das Erzählen von Geschichten. Du bist ja selber so ein Vielgereister. Würdest du das bejahen? Sind das Universalien?
Nicht nur Vielgereister, sondern auch sehr verspielter. Meine Frau meint immer, wenn ich weniger spielen würde, hätte ich ein paar Romane mehr geschrieben. Worauf ich dann immer antworte, ich habe eh schon mehr als genug geschrieben. Ich würde das zur Gänze bejahen, wenn wir das Spielen und das Erzählen als kreativen Akt aller Beteiligten begreifen. Mhm. Die Ausnahme, die ich machen würde, ist dieses Passive, sich berieseln lassen, dieses sich zurücklehnen und erwarten, dass man zur Gänze von einem Spiel oder von einer Erzählung unterhalten wird. Ich würde sagen, das ist der Übergang zu einem dunklen Ort namens Ablenkung, wo man einfach nur die Zeit totschlagen will. Also eigentlich etwas, was jetzt im Moment die Massenmedien, die sozialen Medien sehr stark verbreiten, ohne dass die Menschen merken, dass es eigentlich keinen spirituellen Zweck erfüllt und dass es sie nicht wirklich beglückt. Weil das Beglückende, glaube ich, fängt immer dort an, wenn man in irgendeiner Weise sich selber hineinbringen soll und muss und kann. Also wenn es sozusagen eine Einladung ist, selber aktiv zu werden, körperlich, mental oder beides. Die reine Passivität, glaube ich, ist da ausgenommen. Wenn wir aber Spielen und Erzählen in dieser Art und in dieser Form begreifen, dann habe ich das überall auf der Welt selber erlebt, aber auch als jemand, der viel studiert hat, auch historisch, traditionell verankert gesehen. Das ist die anthropologische Konstante, ja. Also Erzählen tun, soweit ich weiß, nur Menschen. Also wirklich als kreativen Akt, nicht als reine Kommunikation. Spielen tun auch Primaten. Die Art und Weise, wie soziales Verhalten und wie individuelle Bedürfnisse und Sehnsüchte zum Ausdruck kommen im Erzählen und Spielen, das ist, glaube ich, typisch menschlich. Im Umkehrschluss könnte man also sagen, wenn uns das Erzählen abhanden kommt, kommt uns die Menschlichkeit abhanden.
Du hast bei beidem erwähnt, also beim Spielen und bei den Geschichten, eben die Wichtigkeit dieses Austauschs, das Dialogische. Sind das zwei Universalien, die eben Menschen verbinden miteinander, wenn Spielen so betrachtet wird und Erzählen so betrachtet wird, so dialogisch. Also das ist das Beglückende auch dabei ist, die Verbundenheit.
Wir haben ja den Ausdruck, das Idiom, eine gemeinsame Sprache finden, benutzen wir sehr häufig. Oder wenn wir enttäuscht sind, sagen wir haben keine gemeinsame Sprache mit diesem Menschen. Es wäre vielleicht eigentlich besser zu sagen, wir haben keine gemeinsame Erzählung. Weil wenn einem die Mittel fehlen, dass man eine Erzählung teilen kann, weil man sich im Rahmen dieser Erzählung, weil beide Seiten sich wiederfinden, wenn es also ganz provokant gesagt gar keine Erzählungen sind, sondern nur Zuschreibungen, das ist ein sehr schönes deutsches Wort, Zuschreibungen sind ja gerade antidialogisch. Also die Art und Weise, wie bei Kafka in der Strafkolonie zur Bestrafung jemanden etwas in die Haut geritzt wird, das ist ja so eine unglaubliche Metapher für dieses Gewalttätige. Wow. Und das machen wir diskursiv ja auch, dass wir anderen Leuten etwas aufzwingen wollen. Das ist ja leider sehr häufig, gerade dort, wo der Diskurs dann kippt ins Propagandistische und dann auch ins Gewalttätige. Wenn man aber diese gemeinsame Geschichte hat, in der ein jeder sich frei bewegen kann und frei wiederfinden kann, das meine ich ja als dialogisch, dann ist tatsächlich das Gemeinsame möglich.
Du machst ja selber auch Veranstaltungen, ob das Lesungen sind, ob du in den Dialog mit Schulklassen gehst oder an der Universität lehrst. Du hast den Begriff der Beteiligung reingebracht, also wo Beteiligung möglich ist. Das ist ja eine Form, die Menschen aus so einer konsumistischen Haltung rauszuholen. Was machst du, um das zu ermöglichen, um sie zu einem offenen Zuhören oder das, was man im Englischen so schön Active Listening nennt, einzuladen?
Ja, schön, dass du Active Listening erwähnst, weil das ist, glaube ich, das Zentrale, die Menschen aus der Passivität herausholen. Das merkt man ja schon, manche setzen sich hin, kreuzen die Arme und erwarten jetzt, dass sie unterhalten werden. Ich glaube, man muss Signale setzen, zu sagen, nee, so läuft das hier nicht. Wir werden jetzt nicht einen einseitigen Vortrag erleben, sondern ich bin da, um gewisse Anregungen zu geben. Aber es ist nur sinnvoll, Und ich empfinde meine Arbeit nur dann wirklich als beglückend, wenn diese Anregungen von Ihnen und von euch aufgenommen werden und weitergeführt werden, weitergedacht.
So rahmst du das. Aber wie entsteht es dann?
Ich erzähle das nicht intellektuell, sondern ich provoziere die Leute mit verschiedenen Mitteln, zum Beispiel indem man mal längere Zeit schweigt, zum Beispiel indem man mal das Licht ausgehen lässt, erstaunlich effektiv übrigens, die Leute auf einmal blind sind und in dieser Blindheit natürlich einen Ersatz finden müssen für die entgangene quasi, für den entgangenen Sinnesgewinn. Wenn ich mit Musik zusammenarbeite, was ich sehr, sehr häufig mache, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Musik einzusetzen. Die Musik fordert ja auch immer wieder heraus, weil sie in einem oft komplementären, aber genauso oft konträren Zusammenhang steht mit dem Text. Was ich mache, ist, das Vorlesen zu durchbrechen. Also ich glaube, in dem Moment, in dem es einen gewissen Trott gibt, entsteht ja so eine Art gefällige Trance. Das muss man unterbrechen. Also zum Beispiel, ich stehe auf und die nächste Szene lese ich nicht vor aus dem Roman, sondern die erzähle ich. Oder ich lerne immer eine Szene auswendig, um dann die Leute zu verblüffen, weil ich plötzlich die Sache nicht aus dem Buch vortrage, sondern freihand erzähle. Also verschiedene Mechanismen, das ist das eine. Und das andere ist, dass man tatsächlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten, ernst nimmt. Es gibt ja eine Simulierung von Q&A, also von Frage und Antwort. Da merkt man, da wird nur einer gewissen Erwartungshaltung entsprochen. Und es kommen dann vorgefertigte Antworten oder missmutige. Oder wenn die Frage intelligent ist, das ist immer, würde ich sagen, der Lackmustest. Es kommt eine intelligente Frage und der Befragte antwortet missmutig, weil er nicht ein vorbereitetes Versatzstückchen einfach ausspucken kann. Wenn aber genau das Gegenteil passiert, und ich denke da an eine unvergessliche Veranstaltung mit dem französischen Philosophen Marc Auger in Wien, es kam eine sehr intelligente Frage und er hat sich dann einfach 2-3 Minuten Zeit genommen. Und das war eine unglaubliche Stimmung in diesem, es war ein voller Saal, 300 Leute, ich vermute, weil er an der, sehr viele junge Menschen, weil er an der Uni gelehrt wird. Und es war so eine prickelnde Erwartungshaltung, aber gleichzeitig auch, ich meinte zu spüren, dass die Leute Aha sagen. Man kann tatsächlich öffentlich nachdenken, also man kann in der Gemeinschaft sagen, es gibt jetzt eine Oase des Nachdenkens. Wir müssen nicht jede Stille mit Plappern füllen, weil wir Angst haben, dass die Stille in irgendeiner Weise uns jetzt unangenehm ist. Das so Sachen. Das ist ja das Interessante, es sind keine großen Sachen. Also man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Es sind oft kleine Impulse, die aber ausreichen, um den Menschen zu vermitteln, hier wird jetzt anders miteinander geredet.
Ich muss bei deinem Beispiel von dem französischen Philosophen an das Wort von Søren Kierkegaard denken, der sagt, in der Stille geschieht am meisten. Also so das, was auch bei Veranstaltungen oft als, das ist ja unproduktiv gesehen wird. Da werden ja keine Ergebnisse produziert. Wir haben keine Charts, wir haben keine PowerPoints. Mein Erleben ist da auch oft, dass in dieser Vertiefung, die die Stille ermöglicht, dann eigentlich der entscheidende Impuls für das Nächste kommen kann.
Du hast völlig recht. Das Problem, das müssen wir jetzt, glaube ich, klar benennen, ist ja, dass in dem System, in dem wir leben, es ja einen Fetisch der Messbarkeit gibt. Und es gibt ja ganze Berufsgruppen im Ökonomischen, die in unterschiedlicher Weise etwas messen. Und wenn es nicht messbar ist, ist es für die nicht existent. In den Bereichen, über die wir jetzt gerade reden, ist es überhaupt nicht messbar, weil was im Kopf und im Herzen und vor allem im Zusammenspiel der beiden geschieht, ist für keinen von uns tatsächlich wissenschaftlich, technisch, mathematisch vorherzusehen. Und bei Menschen, die in irgendeiner Weise die Welt verbessern wollen, gibt es eine berühmte Studie, die für mich all das auf den Punkt bringt. Man hat dann verschiedene Projekte verglichen und eins der Projekte alle in Afrika war, in Schulbibliotheken Klassiker zur Verfügung zu stellen. Das ist völlig durchgefallen, weil es natürlich überhaupt keine Messbarkeit gibt, was es einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen bringt, wenn sie einen Roman von Tolstoi liest. Das kann man nicht messen, ergo sind diese Leute zum Ergebnis gekommen, das ist absolut unsinnig, um die Welt zu verbessern.
Ich habe mal mit dem Soziologen Hartmut Rosa hier im Podcast-Gespräch gescherzt, also wenn man Resonanz messen müsste, dass man das eigentlich nur am leuchtende Augenindex ablesen könnte. Also wenn die Menschen mit so einem leuchtenden Augen rausgehen, aber sonst ist es eben nicht messbar. Und das ist ja die eigentliche Bedeutung des Wortes esoterisch, dass es etwas Verborgenes ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht stattfindet.
Es muss ja nicht immer leuchtend sein. Es ist so, dass einige meiner intensivsten und wichtigsten Lebenserfahrungen damit zusammenhingen, dass ich erschüttert war von einer Lektüre. Diese tiefe existenzielle Trauer, die ja auch mit dem Leben zusammengehört, die erlebt man manchmal auch stärker in Erzählungen als im eigenen Leben, weil viele von uns ja glücklicherweise verschont sind von solchen wirklichen existenziellen Erdbeben.
Ja, das stimmt. Also Resonanz ist ja so definiert, dass mich etwas anspringt, berührt und dass es in mir auf rätselhafte Art und Weise eine je individuelle und situative Antwort gibt. Ilja, du hast im Vorgespräch eine Veranstaltung in Vorarlberg erwähnt, die dich begeistert hat in ihrer Art und Weise, wie sie durchgeführt wurde, die Tage der Utopie. Da wollte ich dich nochmal fragen, was war für dich den utopischen Denker, was war im Austausch auch mit den Menschen, was war förderlich, um dieses dialogische Geschichten erzählen und hören dort zu verwirklichen?
Viele Detailbeispiele, wie man es anders machen kann. Es beginnt damit, dass man nicht nur einen Vortrag hält, sondern der Vortrag wird gerahmt, umrahmt von oft improvisierter zeitgenössischer Musik. Eine Musik, die einen auch oft herausreißt aus der mentalen Bequemlichkeit, weil sie schrill sein kann, arrhythmisch, atonal. Das fördert, glaube ich, oder das schärft in dem Moment die Wachsamkeit und dadurch die Achtsamkeit. Ich kenne das gut, weil ich mit dem Ensemble Modern ja immer wieder Projekte mache und auch Lesungen. Diese andere Form der Musik ist ein guter Begleiter für eine andere Form des Denkens und Nachdenkens. Das Zweite ist, dass es nicht nur bei diesem Vortrag bleibt, sondern am nächsten Tag wird der Vortrag vertieft. Am nächsten Tag gibt es einen halben Tag ein Gespräch mit jedem Menschen, der Interesse hat. Also jeder kann kommen im Kreis und man unterhält sich miteinander. Es ist nicht eine Wiederholung des Frontalunterrichts, sondern es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die kommen und wenn sie einen halben Tag mitten in der Woche investieren, dann haben sie ein profundes Interesse an den Themen. Und sie tragen etwas bei. Das sind dann viele kleinere Bäche, Ströme, Zusammenflüsse, die das Thema auch für einen selber als Referenten erweitern und vertiefen. Und dann gibt es am Nachmittag noch ein Gespräch mit Firmen oder Institutionen. In meinem Fall war es eine Firma, die weltführend ist in einem Computerbereich, die sehr egalitär organisiert ist, ohne Hierarchien, und die Strombetriebe in Vorarlberg. Und es ist sehr interessant, dann mit Leuten, die ganz in der Praxis stecken, über Utopie zu reden. Um das jetzt ganz konkret bei meinem Erlebnis zu erzählen, wir auf den Punkt kamen, dass es ganz problematisch ist, dass man im unternehmerischen Alltag immer nur ausgeht von dem vorherrschenden Problem. Das heißt, man ist in einem Zwang der Problemlösung gefangen. Und wir waren uns am Ende einig, dass es viel besser wäre, wenn man mal zurücktreten würde und sagen würde, lass es mal die konkreten Problemlösungen liegen. Lass uns von einem ersehnten, visionären Ziel her denken. Lass uns überlegen, wie hätten wir es gern als Gemeinschaft in so einem Unternehmen.
Was? Und waren die offen für diese...
Extrem offen, aber es liegt natürlich daran, auch das ist übrigens etwas, was wir unbedingt erwähnen müssen. Beharrlichkeit ist das A und O. Es ist ja wie beim Fasten, was du kennst. Einmal machen bringt gar nichts. Also es ist tatsächlich die Kontinuität, dass man immer wieder solche Veranstaltungen macht. In Vorarlberg bei den Tagen der Utopie merkt man, wie an vielen anderen Orten, an denen ich war, merkt man wirklich ganz klar, ob jemand über Jahre und Jahrzehnte hinweg kontinuierlich die Menschen anregt, einfach anders miteinander sich zu unterhalten, anders zu erzählen, anders sich auszutauschen.
Das heißt, das Feld ist schon vorbereitet. Also, und die da hinkommen, werden ja von diesem utopischen Denken ja auch angezogen. Das ist ja ein Attraktor für die. Das heißt, es ist gar nicht so verwunderlich, dass sie dann offen sind dafür.
Genau, aber du sagst auch etwas sehr Wichtiges über das Utopische an sich. Viele Leute unterliegen einem Missverständnis. Das Utopische ist irgendwie eine Phantasmagorie, die ganz weit weg ist. Und dem ist nicht so. Im Gegenteil, das Utopische speist sich immer aus schon existierenden utopischen Gedanken einerseits, aber auch utopischen Nischen. Es gab immer wieder utopische Bereiche, die können weit zurückgehen. Nach all den Jahrtausenden der Zivilisation erfassen wir jetzt, dass es in den sogenannten primitiven Gesellschaften auch utopische Vorbilder gab. Und übrigens, was haben die Leute gemacht, wenn sie die 20 Stunden durchschnittliche Arbeit erledigt haben? Sie haben sich ganz, ganz viel erzählt. Das ist ja in der Ethnologie, das habe ich mal studiert, eines der Universalien, dass die verschiedenen Ethnologen berichten, Ethnologinnen berichten, dass ganz, ganz viel erzählt wird und dass es nicht nur Meistererzähler gab, sondern dass tatsächlich fast ein jeder im Verbund, in der Gemeinschaft gelegentlich zum Erzählen aufgerufen wurde, aufgefordert wurde oder selber sich einbringen wollte. Und es gibt ganz viele utopische Nischen im Sinne von Projekte, die Menschen versucht haben. Es gibt übrigens auch utopische Nischen, und zwar tausende in der Literatur, dass eine Autorin, ein Autor etwas imaginiert, was gegen unsere Erwartungen ist. Dass ein Mensch sich in einer Art und Weise ethisch, moralisch, würdevoll verhält in Zeiten, in denen die allermeisten einfach sich ducken und das Schlimme geschehen lassen. Also insofern ist das Utopische eigentlich nur sinnvoll zu denken aus einer Kenntnis der unzähligen Vorbilder utopischen Handelns und Denkens.
Ja, vielleicht knüpfe ich einfach nochmal an Tage der Utopie, dass da schon so ein Feld bereitet war. Das heißt, dass die Menschen dorthin kommen. Da stellte sich mir noch die Frage, und du hast utopische Nischen genannt, inwieweit der Raum, der Ort, also zum Beispiel ist ja St. Arbogast auch mitten in der Natur, inwieweit das auch so ein Resonanzbeschleuniger ist oder auch in gewisser Weise zu diesem Freidenken hinzufügt etwas.
Das fällt mir schwer zu sagen, weil ich glaube, es gibt auch sehr schöne Orte in den Städten. Also wenn ich denke an Orte, die zum Beispiel in einem Park sind, also wenn es in irgend sowas ist, in so einem Neubaugebiet mit lauter hässlichen Bauten, würde ich vermuten, dass du recht hast. Aber wir haben ja unglaublich viele Nischen der Natur in den Städten. Also neulich habe ich gelesen, dass es mehr Artenvielfalt in Wien gibt, als dort auf dem Land, wo es Landwirtschaft gibt.
Ist so, ist für Berlin genauso, weil die Agrarlandschaft ausgeräumt ist. Ich wollte noch mal anknüpfen an das, was du gesagt hast, das Utopische ist uns eigentlich viel näher, als wir denken. Du hast mal gesagt, dass zum Beispiel die Deklaration der Menschenrechte oder der erste Satz in unserem Grundgesetz, dass es eigentlich gute Beispiele für utopisches Denken sind.
Die ganze universelle Erklärung der Menschenrechte ist ein Ausdruck von Utopie und zwar von konkreter, erfolgreicher Utopie. Eines der ganz, ganz wichtigen Aufgaben, glaube ich, für eine hoffnungsfrohe Erzählkultur ist, dass wir die positiven Beispiele aus der Geschichte stark machen. Und ich würde jetzt, wenn jemand mich auffordert, zum Beispiel jungen Menschen zu erklären, wieso ich weiterhin so optimistisch bin, was die Menschheit betrifft, würde ich sagen, schaut mal, was passiert ist im 19. Jahrhundert, Ende des 18., dann im 19. bis Anfang des 20. Einige junge, schräge, verrückte Menschen kamen auf die Idee, Sklaverei ist eigentlich unmenschlich. Es waren sehr viele Quäker zum Beispiel dabei, also Leute, die einer Sekte angehörten, die nicht anerkannt war, also Außenseiter, die belächelt wurden. Es wurde abgetan, zum Beispiel im britischen Parlament, mit Argumenten, die uns sehr bekannt vorkommen. Es sei schlecht für die Wirtschaft. Es sei gefährlich für Arbeitsplätze. Die Gesellschaft würde das einfach nicht gut bewältigen. Es würde Chaos und so weiter hervorbringen. Ja. Es verging so ungefähr 40 Jahre, bis diese kleine Bewegung utopischen Denkens, und das muss man immer wieder wiederholen, als diese Forderungen zum ersten Mal erhoben wurden, galten sie als völlig utopisch, als absurd. Aber siehe da, einige Jahrzehnte und sehr, sehr viel sozialer Kampf und ziviler Ungehorsam später hat tatsächlich das britische Parlament die Abschaffung der Sklaverei beschlossen. So, der Kampf wurde sehr stark geführt, auch in den USA. Und viele der Menschen, die sich sehr aktiv eingebracht haben, waren Frauen. Und siehe da, sie stellten fest, wir werden marginalisiert. Wenn es Treffen gibt, dürfen wir nicht reden. Wir sind gut für die Kernerarbeit, aber nicht, um den Widerstand zu repräsentieren. Und daraus entstand tatsächlich teilweise in Personalunion die allerersten Anfänge Kampf für Frauenrechte und fürs allgemeine Frauenwahlrecht. Und das dauerte nochmal 50 Jahre und siehe da, die haben sich durchgesetzt. Und in einem Land wie der Schweiz hat das ja dann nochmal viele Jahrzehnte gedauert. Und die Argumente waren wieder die gleichen. Ich habe eine Ausstellung in Zürich gesehen zu dem Thema. Noch in den 50er und 60er Jahren wurde behauptet, die Familie wird zerstört dadurch. Die Frauen würden irgendwie zu viel verlangen. Sie würden dann vermessen werden. Also aus heutiger Sicht abstruse Sachen. Aber auch das haben wir überwunden. Und aus diesen Kämpfen heraus entstanden die allgemeinen Menschenrechte. Und wieder einmal wurden sie zwar zu Papier gebracht, heute würden die meisten Leute sagen, ja, das können wir uns nicht leisten. So etwas ganz Grundsätzliches und eigentlich Selbstverständliches, nämlich wir sollten keine Produkte einkaufen, verarbeiten oder verkaufen, die auf Menschenrechtsverletzungen basieren, sei es Kinderarbeit oder auch die absolute Zerstörung der Natur, dann wird so etwas blockiert, weil wir sagen, das ist jetzt zu utopisch, das ist zu viel verlangt, das kann man den Unternehmen nicht zumuten und so weiter und so fort. Und das ist der Kreislauf des utopischen Denkens. Es wird etwas formuliert als Traum, als Tagtraum, als Wunsch, als Sehnsucht. Es wird belächelt, wir kämpfen und eines Tages wird zu einer neuen Norm. Und diese Erfolgsgeschichte, die müssen wir viel, viel öfter erzählen, um den Menschen Mut zu machen, wir können auch dieses zerstörerische System, was ja momentan unsere Lebensgrundlagen wirklich vielleicht für alle Zeiten zerstört, auch dieses zerstörerische System können wir überwinden. Und ich bin absolut sicher, in 50 Jahren werden die Leute den Kopf schütteln und sagen, was waren das für dumme, dumme Menschen, die dachten, dass Notwendige zu zerstören, um Überflüssiges zu schaffen und dadurch Wirtschaftswachstum anzukurbeln, ist eine zivilisierte, sinnvolle Art des ökonomischen Wirkens. Die werden den Kopf schütteln und sagen, ach, wie schön, dass wir das überwunden haben.
Das ist ja ein bisschen auch der Plot deines neuen Buches 1001 Morgen, dass diese Zukunftsmenschen in die Vergangenheit reisen und wirklich den Kopf schütteln. Ich glaube, wir sind da Brüder im Geiste, was vielleicht das Gespräch auch zu harmonisch macht. Du weißt vielleicht von mir, dass ich den konstruktiven Journalismus lehre und auch betreibe. Das heißt, in der Wirklichkeit, in der Aktualität, solche Erfolgsgeschichten aufzuspüren, wo Menschen versuchen, in Gemeinschaften, in Initiativen, in Organisationen Lösungen für soziale Probleme zu finden. Und dann aber natürlich auch kritisch drauf zu gucken und zu sagen, ist das jetzt eine Scheinlösung und stabilisiert das System nur oder hat das wirklich auch das Potenzial, das System zu verändern? Was mir auffällt, wenn wir schon beim Journalismus sind, ist diese Neigung zum Negativen, die ja sogar empirisch bewiesen ist. Also, dass es immer wieder um Krise, Kriege, Katastrophen, Missstände geht. Und es ist klar geworden, dass das sehr ökonomische Gründe hat in der Aufmerksamkeitsökonomie, weil das klickt gut, das bringt Auflage. Das Negative daran ist, dass es die Menschen eben auch mit der Zeit entmutigt und hoffnungslos macht. Und der MIT-Professor Otto Scharmer, wenn er über die drei großen Krisen der Gegenwart spricht, dann zählt er natürlich die ökologische und die soziale Krise auf. Aber er nennt auch eine spirituelle Krise, nämlich dass die Menschen, die eigentlich an positiver Zukunftsgestaltung interessiert sind, aber durch diese Überwältigung negativer Nachrichten so hoffnungslos sind. Siehst du das genauso? Diese Sexiness of Dystopie.
Ja, ein großes Thema, zu dem es viel zu sagen gibt. Zunächst müssen wir festhalten, dass es ganz eindeutig diese Krise gibt. Es ist eigentlich pathologisch, dass wir uns massenhaft Dystopien reinziehen und zwar uns davon unterhalten fühlen. Es ist ja Teil der Unterhaltungsindustrie. Es ist nicht so wie einst, als 1984 von George Orwell die Leute ja wirklich erschreckt hat. Und solche Dystopien liest man ja weiterhin mit starkem Unbehagen. Jetzt gibt es ein behagliches Sofa der Dystopien.
Aber was ist das Unterhaltsame an der Dystopie?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber offensichtlich ist es ein Zeitgeistphänomen. Wenn es stimmt, was meine Behauptung ist, dass es pathologisch ist, dann braucht man natürlich psychiatrische Erklärungen, nicht literarische. Mhm. Aber wir wissen, um dein Argument aufzugreifen, dass es ökonomische Gründe hat, wir wissen inzwischen ja, dass die sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, ganz absichtlich negative Nachrichten bevorteilt haben in ihrem System, weil sie festgestellt haben, dass es dann mehr Klicks gibt. Das heißt, es gibt tatsächlich auch eine ökonomische Vorliebe für Katastrophenmeldungen. Ich glaube, es hat auch etwas mit Wohlstandsverwahrlosung zu tun, weil ich weiß nicht, ob dieser, das sich suhlen im planetarischen Pessimismus, ob das nicht vor allem in Wohlstandsgesellschaften vorherrscht. Ich habe lange in Indien gelebt, ich habe sehr lange in Afrika gelebt. Dort habe ich das niemals kennengelernt. Ich habe in Bombay neben einem Slum gelebt, war da oft. Die Leute sind dort, wenn sie jetzt nicht schwer krank sind, überwiegend optimistisch. Und ich glaube, es liegt daran, dass man den Optimismus braucht, wenn man täglich kämpfen muss und dass man sich motiviert anhand der kleinen Erfolgsmeldungen. Und wenn man dann durch einen Slum geht, erzählen sie einem stolz, schau mal, ich habe noch einen Stock auf meine Baracke draufgebaut. Ich habe hier jetzt einen Satelliten, kann Fernsehen gucken. Also etwas, was für uns selbstverständlich erscheint, ist dort Ausdruck eines gewissen sozialen Gelingens, was einen wiederum motiviert. Wir sind, viele von uns, oder als Gesellschaft sind wir ja überwiegend grundversorgt und es gibt so ein sattes Bürgertum, was sich den Pessimismus leisten kann. Also in einem Satz gesagt, Pessimismus muss man sich leisten können und das wiederum verstärkt natürlich diese Krise, spirituelle Krise, von der du sprichst.
Also mir fällt dazu ein, zu deinem Stichwort Wohlstandsverwahrlosung, dass einige der blutrünstigsten Serien über Serienkiller aus den sichersten Ländern der Welt kommen, zum Beispiel aus Schweden. Also da muss irgendwas sein, was wir jetzt hier psychologisch nicht untersuchen können. Du hast mal auch gesagt, dass Dystopien zu entwickeln, zu schreiben, also ob das jetzt literarisch ist oder aus den Medien kommt, ist auch ein Ausdruck von geistiger Faulheit. Was meinst du damit?
Ja, nichts einfacher als das. Man muss ja nur verschiedene Berichte von Institutionen oder NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, lesen. Und machen wir es konkret. Erst vor wenigen Tagen eine Studie über die Zahl der Brände auf der Welt hat massiv, massiv zugenommen. Und teilweise sind zum Beispiel in Kanada Gebiete abgebrannt, die unvorstellbar groß sind. Also das eine hatte die Größe von der Schweiz ungefähr. Das war ja dann so schlimm, dass es selbst fernab in New York dann schlechte Luft gab. Das kann ich nehmen und ich muss das nur ein bisschen übersteigern, ein bisschen zuspitzen. Die Welt brennt, schon habe ich eine Dystopie. Das ist extrem einfach.
Und was ist die Herausforderung des Utopischen, was du dagegen setzt?
Das Utopische ist natürlich insofern eine Herausforderung, weil man sich ins Ungeschützte begeben muss. Das heißt, man muss ja mit der Kraft des Optimismus, muss man sich die Überwindung des Status quo vorstellen. Das heißt aber nicht nur, dass man ökonomisch, sozial, politisch Ideen entwickeln muss, sondern viel, viel mehr. Man muss aus den Prägungen und Zurichtungen des Zeitgeistes sich befreien. Und das ist anstrengend. Konkret gesagt, ich bin mal zu Fuß durch Tansania gegangen. Das war eine Recherche für den Roman Der Weltensammler. Kam zu einem Bahnhof, kleinen Bahnhof, dort verkaufte eine ältere Frau Erdnüsse. Und diese Erdnüsse waren in Zeitungspapier eingewickelt, wie es früher der Fall war. Es gab eine größere Packung, es gab eine kleinere Packung. Und ich fragte, wie viel die kleine Packung kostet. 5 Schilling, sagte die Frau. Die große, 5 Schilling, sagte die Frau. Worauf ich in meiner kapitalistisch zugerichteten Uneinsichtigkeit zur Frau erstaunt sagte, ja, wer kauft denn dann die kleine Packung? Und sie grinste mich an und sagte, Leute, die weniger gierig sind als du. Und ich habe lange drüber nachgedacht, weil zum einen war ich natürlich ein bisschen verletzt, weil ich mich nie als gierig bezeichnet habe. Aber ich habe irgendwann mal kapiert, es ist tatsächlich eine Zurichtung in meinem Kopf. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich nicht, wenn da steht 2 für 1, dass ich nicht 2 nehme, obwohl ich nur 1 brauche. Also das, was wir ja im Supermarkt ständig erleben. Und wenn die Frau an der Kasse sagt, ja, nehmen Sie noch 1, dann ist es kostenlos, dann nehmen wir noch ein 2, obwohl wir nur 1 brauchen und unter Umständen das 2 sogar wegwerfen, weil das Verfallsdatum erreicht ist. Das heißt, das zu überwinden, all diese, was es in jeder Epoche gibt. Jede Epoche hat ja bestimmte, ich würde sagen, paradigmatische, ideologische, dogmatische Prägungen, die als Wahrheiten oder Weisheiten verkauft werden und die wir internalisiert haben. Dagegen anzukämpfen ist anstrengend. Ich habe es ja selber erlebt. Mhm. Ich habe 5 Jahre in diesem Roman gearbeitet. Es ist auch anstrengend. Ich habe mit vielen meiner Freunde oder mit vielen Menschen, die ich sehr schätze, über Aspekte des Romans diskutiert, um dieses Dialogische, was wir vorhin hatten, tatsächlich auch im Schaffungsprozess schon vorab zu erleben. Und wenn wir dann drüber geredet haben, ist eine Gesellschaft ohne Geld möglich zum Beispiel, dann stellt man fest, dass viele Leute sich einfach sehr, sehr schwer tun. Obwohl wir ja rein in der Imagination sind. Das heißt, ich habe nicht gefragt, wie könnte morgen das deutsche Parlament, der Bundestag, eine geldlose Gesellschaft einführen. Ich habe nur gesagt, lass uns doch mal eine Fantasie freien Lauf. Und selbst da tun sich ganz, ganz viele Menschen schwer. Und das ist interessant, weil die utopischen Denker waren diejenigen, die ja diese Grenzen, diese Hürden überwinden konnten. Und es ist unglaublich, wie visionär das war, in Zeiten des Absolutismus und des Feudalismus sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der alle Menschen gleich sind, mit gleichen Rechten. Und das ist die große Kraft und Schönheit des utopischen Denkens. Weil wenn man da mal hinkommt, ist es nicht nur eine wunderschöne Erhöhung und Erhebung des Denkens, sondern es ist auch eine individuelle Beglückung. Das darf man nicht unterschätzen.
Ich weiß aus der inneren Arbeit, wie schwer das ist, diese eingeprägten Muster zu überwinden. Und ich habe schon so einige sagen hören in solchen Seminaren, also lieber die Scheiße, die ich kenne, als die unbekannte Freiheit, die dann so unsicher macht. Ich würde dich gerne fragen, wenn man dieses utopische Denken, diesen Freiraum, wenn man das jetzt auf solche, auf Veranstaltungen, auf soziale Orte, auf temporäre Gemeinschaften überträgt, wie kann man dabei dieses utopische Denken nähren, fördern, in Imaginationsräume einladen? Wie macht man Veranstaltungen zu Orten des Möglichkeitssinns? Was würdest du sagen? Was würdest du dir wünschen, utopisch gedacht?
Ein Raum des sich sicher und wohlfühlens muss vorhanden sein, weil es nicht zu unterschätzen ist, du hast es ja gerade angedeutet, wie viel es den Menschen abverlangt, sich tatsächlich der Imagination völlig zu überlassen. Das sind wir ja nicht gewohnt. Wo wurden wir jemals aufgefordert, frei zu imaginieren? Also in meiner Schulzeit kam das nie vor, an der Uni erst recht nicht. Und eigentlich im Gegenteil. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Eltern oder sonst jemand mir vorwarf, ich würde jetzt tagträumen. Das gilt ja irgendwie als was Negatives. Und insofern ist das eine Voraussetzung, würde ich sagen. Das nächste ist tatsächlich, dass man, es gibt ja Techniken, Strategien, Umgangsformen, dass der Einzelne, der spricht, tatsächlich ins Wohlwollen hineinspricht. Das heißt, dass es nicht Unterbrechungen gibt, dass er nicht mokiert wird, dass man sich nicht über ihn lustig macht. Wir erleben das ja gesamtgesellschaftlich im Moment ganz stark. Seit 2 Jahren werden die Leute, die sich pazifistisch äußern oder selbst Leute, die mit zagem, zögernden, skeptischen Einwänden sagen, naja, Remilitarisierung ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, deren Argumente werden ja nicht nur abgelehnt, was das gute Recht eines jeden ist, sondern sie werden ja lächerlich gemacht oder sie werden dämonisiert. Dann hört man so Sachen, ja, du bist ein Putin-Freund oder Du bist ja wohl dafür, dass die Russen alle Ukrainerinnen vergewaltigen. Mhm. Es ist ein sehr gehässiger Diskurs. Und es ist immer so, dass wenn man etwas äußert, was nicht den Dogmen des Zeitgeistes entspricht, dass es vielen Leuten lächerlich erscheint. Es ist sehr einfach, sich darüber lustig zu machen.
Also bei Veranstaltungen, es braucht einen gewissen sicheren Rahmen. Man nennt das ja auch psychologische Sicherheit. Man sollte sich des Wohlwollens der anderen sicher sein. Man sollte sicher sein, dass man nicht verurteilt wird. Also das, was man in der Achtsamkeitslehre ja sagt, beobachten ohne zu verurteilen.
Wunderbares Stichwort, das müssen wir unbedingt noch erwähnen. Eines der für mich schlimmsten Angewohnheiten ist, sofort zu urteilen. Auch da sind die Medien, aber auch unsere Ausbildungsanstalten nicht unschuldig. In der Schule sofort Benotung, Bewertung. Und in den Medien wird ja ständig auch das Kulturelle in irgendeiner Weise mit Sternen oder mit erhobenem Daumen, in irgendeiner Weise wird sofort geurteilt. Das Urteilen ist, glaube ich, wirklich ein kleiner Teufel. Denn das Urteilen ist erstens etwas, was den kreativen Menschen sofort einschüchtert. Es sind nach meiner Lebenserfahrung nur wenige in der Lage, sich von negativen oder gar gehässigen Urteilen zu emanzipieren, das nicht an sich heranzulassen. Ich habe ganz, ganz häufig erlebt, jetzt in meiner Welt, in der Welt der Literatur, dass das nicht nur sehr, sehr viel Leiden verursacht, sondern Verunsicherung. Und dass es nicht dem kreativen Prozess dient. Das heißt, was hat man geleistet dann als gehässiger Aburteiler? Man hat nur den kreativen Impuls eines Menschen beschädigt. Was für eine tolle Leistung. Und ähnlich ist es ja auch beim Urteilen gegenüber sich selbst. Ich habe mich ja mal intensiv mit Sport beschäftigt und selber alle olympischen Sommerdisziplinen geübt. Fast alle Trainer, und ich habe mit sehr, sehr erfahrenen Trainern zusammengearbeitet, fast alle Trainer sagen, es ist schlecht, wenn man gleich über sich selber urteilt. Wenn man gleich sagt, das kannst du nicht, oder du bist ein Schluffi, du bist ein Versager. Etwas, was ja bei uns in dieser Wettbewerbsökonomie einem entgegenschallt und was sehr, sehr viele Menschen internalisieren, sodass sie dann erst wieder aufgebaut werden müssen. Also das Anknacksen des natürlichen Selbstbewusstseins des Menschen ist ein Problem, und man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um dieses alternative, utopische, visionäre auszuleben. Man braucht ein gewisses Gefühl zu sagen, weil, das kann man nicht oft genug wiederholen, die wenigsten Menschen in der Lage sind, sich zu immunisieren gegenüber Gesellschaft und der Gruppe, in der sie leben. Es gibt einen unglaublichen Gruppendruck.
Und das spüren wir ja, wenn Menschen zu großen Veranstaltungen kommen, wo sie auch viele fremde Menschen treffen. Das ist sicherlich Neugier. Ich möchte was lernen, ich möchte vielleicht neue Kontakte knüpfen. Aber ich merke auch, dass immer ganz viel Angst da ist. Werde ich gesehen? Werde ich gehört? Darf ich hier so sein, wie ich bin? Und ich mache selbst bei sehr großen Konferenzen so, dass ich zu Beginn, mal abgesehen von der Stille, in die ich auch einlade, dass die Menschen überhaupt mal ankommen können, sie dann in so kleinen Gruppen, zum Beispiel zu viert, zusammenbringe und sie mit einer ganz einfachen Frage und mit einer ganz einfachen Regel da zusammenbringe, nämlich, dass sie darüber sprechen, wer bin ich und warum bin ich hier? Und sie haben einen Raum von 5 oder 6 Minuten, wo ihnen die anderen 3, die dabei sitzen, ohne Unterbrechung zuhören. Und dann, das ist das Entscheidende, weil du den Begriff Wohlwollen gebracht hast, dann ein wohlwollendes Feedback zu geben. Also was von dem, was du mir erzählst aus deinem Leben, was dich gerade prägt, was dich bewegt, was du sonst noch in der Freizeit machst, so kleine Geschichten, Sachen, Geschichten erzählen. Was inspiriert mich, was freut mich, was finde ich ganz spannend? Und ich kann dir sagen, nach so einer Intervention von 36 Minuten ist die Stimmung in einem Saal von 500 Menschen eine völlig andere.
Glaube ich dir unbesehen, absolut. Vielleicht noch eine Addition. Man kann ja die Notwendigkeit der kontroversen Auseinandersetzung ja auch positiv definieren. Wieso definieren wir nicht Streit neu? Als etwas Wunderschönes, nämlich, dass wir konfrontiert werden mit anderen Ideen, mit einer anderen Art, die Welt zu sehen, mit einer anderen Betrachtung des vorliegenden Problems. Das ist ja auch bei uns im Moment völlig auf den Hund, dass Streit ja nur noch als, also in der Art und Weise, wie es praktiziert wird, aber auch in der Art und Weise, wie es eingeordnet wird, nur negativ. Anstatt zu sagen, das gibt es ja zum Beispiel in der angelsächsischen Tradition, dass Leute einfach zwei unterschiedliche Positionen vertreten. Und auch das kann man spielerisch machen.
Spielerisch, genau.
Wieso sagt man nicht so? Du bist der Ansicht offensichtlich, dass es irgendwie schlecht ist, wenn wir uns die Welt untertan machen und wenn wir die Natur zerstören. Ich möchte, dass du jetzt die Meinung vertrittst von einem Manager in einem Energiekonzern und dann diese Meinung wirklich argumentativ und mit Selbstbewusstsein vertrittst gegenüber einem radikalen Umweltschützer, sagen wir mal. Also dieses, dass man tatsächlich lernt, mal andere Sichtweisen ernst zu nehmen und sie nicht sofort abzutun, nicht sofort zu verteufeln. Und das würde ich Streit nennen, aber ich nenne es nicht mehr Streit, weil in dem Moment, in dem das Wort Streit ertönt, alle Leute ja sofort zusammenzucken, weil Streit inzwischen ja was ganz, ganz Schreckliches ist und alle möglichen Leute, wie du sagst, verängstigt sind.
Nochmal, du als Vielgereister, was sind denn so Anregungen oder Übungen, die verschiedenste Kulturen auf der Welt gefunden haben, um so eine Atmosphäre zu kreieren, des Spielerischen, des Austausches, auch des spielerischen Streits, des offenen Zuhörens? Hast du da was auf deinen Reisen mitgenommen, wo du sagst, da können wir wirklich von profitieren, wenn Menschen zusammenkommen?
Also was ich sowohl in Afrika als auch in Indien immer wieder erlebt habe, ist, dass Respekt tatsächlich anders gelebt wird. Gutes Beispiel ist, wenn da irgendjemand, man sitzt zusammen, sagen wir mal in Uganda und trinkt irgendwie, in der Mitte ist so ein Topf mit selbstgebrautem Bier. Das schmeckt mir jetzt nicht besonders gut, weil es warm ist, aber den anderen schmeckt's gut. So. Und irgendjemand beginnt ziemlich unsinnig zu reden. Es wird sichtbar, der Mann ist in irgendeiner Weise geistig krank oder in irgendeiner Weise ist er in seiner eigenen Welt, um es neutral zu sagen. Es ist wirklich faszinierend, er wird nicht unterbrochen, niemand macht sich über ihn lustig. Er ist Teil der Bandbreite sozusagen menschlicher Eigenwilligkeiten und man lässt ihn gewähren. Dieses Gewähren lassen habe ich oft erlebt, das empfinde ich als eine Art Respekt. Wer sind wir als Mehrheit? Unsere normativen Vorstellungen von wie jetzt die Erzählung, das Gespräch, der Diskurs, der Umgang zu sein hat, dieses absolut zu setzen und alle anderen auszuschließen. Also dieses jemand anderen niederschreien oder jemand anderen des Raumes verweisen. Du hast hier keinen Platz. Das ist, glaube ich, schon mal problematisch. Also eine andere Tradition, Kultur des Respekts finde ich sehr, sehr hilfreich. Stichwort Talkshows oder so. Ich habe das Gefühl, dass immer wieder dieselben Leute in derselben Art dasselbe sagen. Es gibt überhaupt keine Bandbreite an, nicht nur an Argumenten und an Themen, sondern auch in der Art und Weise, wie geredet wird, wie eingeführt wird. Und das ist ja oft, das hatten wir ja vorhin schon mal, die Leute einfach in ihren ritualisierten, rhetorischen Formen provozieren, also diese einfach missachten. Ich hatte neulich eine Veranstaltung in etwas, was ich mache, das heißt der utopische Raum, mache ich in verschiedenen Städten, wo ich mich mit Menschen unterhalte, die was radikal anderes entweder vorschlagen oder leben. Und ich habe dann begonnen mit dem Satz, normalerweise wird über den Gast gesagt, ich muss ihn ja eigentlich nicht vorstellen, er ist ja bekannt, aber, und dann kam eine lange, dröge Einführung. Ja. Und ich habe gesagt, so, die kommt jetzt nicht. Und habe sofort das Gespräch begonnen. Ich habe den Gast nicht vorgestellt, weil es war ja tatsächlich so, dass überhaupt niemand sich beschwert hat, sondern es gab dann viel Lachen und auch der Gast hat gelacht und sofort war die Stimmung irgendwie anders. Es war sofort durch einen kleinen rhetorischen Trick, habe ich sofort kundgetan, heute wird es hier irgendwie ein bisschen anders zugehen. Und das Dritte, was ich sagen muss, ich bin ganz großer Anhänger von Spontanität. Ich habe selten Gespräche geführt mit Menschen, die nicht in der Lage sind, auf das Gesagte spontan einzugehen. Es gibt ja so Leute, vor allem in den Medien, du gehörst ja Gott sei Dank nicht dazu, aber du kennst es bestimmt aus deiner Erfahrung, die so einen Fahrplan aufstellen. Okay. Nach 8 Minuten will ich zu dem Thema kommen, nach 12 Minuten zu jenem Thema. Grauenvoll. Also das Gespräch bedeutet doch, dass beide, derjenige, der fragt, diejenige, die fragt, aber auch jene, die antworten, nicht wissen, wo werden wir gemeinsam hingehen. Wenn wir vorab auf Google Maps den gesamten Weg markiert haben, muss man das Gespräch eigentlich nicht führen. Das ist ja dann eigentlich langweilig.
Vielleicht zum Schluss daran anknüpfend, das Erwartete und das Erwartbare durchbrechen sorgt für Überraschung, sorgt für Lebendigkeit. Und gleichzeitig möchten wir, dass die Menschen sich psychologisch sicher und wohl fühlen. Wie siehst du da die mögliche Balance, auch bei Veranstaltungen?
Das ist eine spannende Frage, weil ich habe keine klaren Antworten. Ich müsste jetzt 2 Minuten nachdenken.
Dürftest du?
Das dürfte ich. Ich weiß, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich dann eine Antwort habe. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir müssen akzeptieren, dass das, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, eine Versuchsanordnung ist, ein Experiment. Und ich glaube, wenn wir das tatsächlich uns eingestehen, alle miteinander, dass es ein Experiment ist, dass wir uns befreien von diesen utilitaristischen Erwartungen, das muss rauskommen, am Ende muss es etwas geben, das, was ja unseren Alltag extrem dominiert, auch diese Haltung, ich habe jetzt Zeit investiert und oder Geld investiert, ergo muss am Ende was rauskommen, dass das schon mal hilft, weil dann kann man diese produktiven Widersprüche, diese Paradoxien des einerseits sich aufgehoben fühlens und andererseits ins Ungeschützte hinausschreiten, das ist eindeutig ja, eine Quadratur des Kreises. Das kann man dann leichter aushalten. Also wenn man sagt, um das jetzt ganz, ganz auf die Spitze zu treiben, das, was wir jetzt versuchen, ist noch nie versucht worden. Ist auch extrem unwahrscheinlich, dass es klappt. Aber wir finden das jetzt spannend, das einfach mal zu versuchen. Dann würden die Menschen doch wahrscheinlich sich schon mal ein bisschen entspannen, oder? Dann wäre sozusagen dieser Erwartungsdruck einfach dann schon mal ein bisschen gelindert.
Plus vielleicht, das denke ich, wenn man sagt Experiment, dass man sagt, ja, wir führen dieses Experiment aber im gegenseitigen Wohlwollen durch. Wenn das hinzukommt, dass das kein Experiment ist, wo ich vielleicht bloßgestellt werde oder so, ich glaube, dass das eine große Entspannung gibt.
Naja, und dazu gehört natürlich die Freiwilligkeit. Alle, die da sind, müssen freiwillig da sein. Wenn ich an der Uni unterrichte, dann kommen halt und ich frage, wieso seid ihr da? Dann sagen die Leute, ich brauche den Schein. Schon mal ganz schlechte Voraussetzung. Oder ich erinnere mich gerade an eine Anekdote aus einer Lesung. Die Leute danach kommen ja zu mir, um oft die Bücher signieren zu lassen. Und eine nette Frau mit leuchtenden Augen erzählte mir, wie gut es ihr gefallen hat. Ihr Ehemann neben ihr wirkte offensichtlich demonstrativ gelangweilt. Und dann sah sie das und grinste und sagte zu mir, ach, wissen Sie, wir haben einen Deal gemacht. Er kam heute zur Lesung mit, ich gehe am Samstag mit ihm ins Stadion. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn das sozusagen die einzige Motivation ist, dass dieser Mensch jetzt zu diesem gemeinsamen Raum des Erzählens kommt, kann ja nicht wirklich für ihn was dabei rauskommen. Ich glaube, die Freiwilligkeit ist eine Voraussetzung, damit man Lust hat und damit man auch Lust hat, sich durchschütteln zu lassen und sich auf was Neues einzulassen.
Lieber Ilja, wir haben ja gestern ein langes Vorgespräch geführt und haben uns dann gefragt, wie wird das eigentliche Podcastgespräch? Was ist dein Eindruck? Ist es wieder sehr ähnlich geworden oder sind wir einigermaßen spontan geblieben?
Na, als Literat würde ich sagen, es ist absolut nicht ähnlich, weil es eine andere Dynamik, ein anderer Rhythmus, andere Formulierungen gab, dass wir thematisch nicht weit von dem abweichen, was uns jetzt interessiert, ist klar. Aber das Schöne ist, weswegen ich ja fast nie Vorträge halte, die durchformuliert sind, dass es ein Reichtum ist, dass es eine Vielfalt an Formulierungen, an Herangehensweisen, an dramatischen Strukturierungen gibt und das selber einbelebt. Ich merke, dass ich das jetzt in keiner Weise als eine Belastung empfunden habe, dass wir an 2 aufeinanderfolgenden Tagen intensiv über dieses Thema reden, sondern im Gegenteil, weil wir jetzt unterschiedliche Herangehensweisen miteinander vorgenommen haben, fühle ich mich jetzt bereichert und beseelt.
Das geht mir genauso, lieber Ilja. Vielen Dank für diesen Reichtum und für das Beseelen.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von Maislet Bodensee.